Ich möchte mit einem Bericht beginnen von einem Missionar, der 1992 auf die Philippinen gereist ist, um einen Stamm zu erreichen. Teboli hieß der Stamm, der noch nie das Evangelium gehört hat. Das Problem war, es brauchte zwei Übersetzer. Ein Übersetzer, der die Predigt in einen anderen Dialekt übersetzte und dann einen, der von diesem Dialekt in Teboli übersetzte. Der Missionar kam also mit seinem Team dort an und die Menschen hatten noch nie scheinbar einen Weißen gesehen, wo sie lebten, und waren fasziniert, hörten zu, dem Evangelium zu. Aber sie waren nicht einfach überzeugt durchs Evangelium, sondern sie haben dann einen Mann nach vorne geschickt, der blind war, von Jugend an, von Kindheit an, und gesagt: Wenn dein Gott der wahre Gott ist, dann soll er sich um den Blinden kümmern und ihn sehend machen. Das ist nicht das Übliche, was man als Missionar erlebt, aber wenn man in so einer Situation ist, ist Gott manchmal gnädig. Der Missionar hat ein bisschen mit bangem Herzen gebetet, dass dieser Mensch doch hoffentlich sehen möge, dass er gesund wird, damit die Botschaft ankommt. Er hat also das erste Gebet gesprochen, hat ihm gesagt: Kannst du sehen? Er hat gesagt: Ja, so ein bisschen Licht kann ich plötzlich sehen. Dann hat er, ähnlich wie Jesus, gibt eine Geschichte, wo Jesus dreimal beten muss. Er muss nochmal beten. Er hat gesagt: Kannst du jetzt was erkennen? Er sagt: Ja, jetzt kann ich schon so einzelne Schatten und Licht ein bisschen mehr sehen. Und das dritte Mal, dann muss er gar nicht mehr fragen, weil dann springt der Mann durch die Gegend und jubelt und freut sich, weil er wirklich sehen kann. Und dann wird berichtet, dass unter dem Stamm dieser Teboli eine Erweckung ausbricht, weil sie sehen, Gott ist wirklich der Herr, größer als ihre Götter. Viele Menschen kommen zum Glauben. Und so beginnt in dieser Gemeinde auf den Philippinen die Geschichte. Warum erzähle ich das? Wir starten heute mit dem Philipperbrief. Und der Philipperbrief, die Gemeinde in Philippi, die startete eigentlich genauso ungewöhnlich. Das war auch eine Geschichte mit lauter Wundern. Eigentlich hätte es die Gemeinde gar nicht geben dürfen, denn Paulus war gar nicht auf dem Weg nach Philippi. Der wollte eigentlich durch Asien reisen, der wollte nach Bithynien. Der hatte einen ganz anderen Plan, als Gott hatte. Und dann sieht er plötzlich in der Nacht eine Vision, und da erscheint ihm ein Mann aus Mazedonien und der ruft ihm das zu, was wir hier sehen: Komm herüber und hilf uns. Und das ist der Anlass, warum Paulus nach Europa kommt, das erste Mal. Also er kommt nach Philippi und dort trifft er aber keinen Mann wie in der Vision, sondern er trifft in Anführungszeichen nur Frauen, die beten am Fluss. Nur deshalb, weil zu damaliger Zeit wären Prediger für nur Frauen vielleicht gar nicht gekommen. 10 Frauen reichten nicht aus, um eine Synagoge zu bilden. Es brauchte 10 Männer. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Aber Paulus, der lässt sich von diesen Frauen nicht beeindrucken, dem sind die Konventionen egal. Der geht hin und predigt diesen Frauen. Er schätzt sie wert, er predigt ihnen das Evangelium. Und das erste Wunder geschieht, nachdem er schon durch ein Wunder überhaupt dahin gekommen ist. Lydia, die Purpurhändlerin, kommt zum Glauben. Eine wohlhabende Frau, die ein Unternehmen hat. Und die Geschichte mit den Wundern hört nicht auf, denn Paulus und Silas, die predigen weiter, und dann läuft eine Frau hinter ihnen her, die einen Wahrsagegeist hat und immer sagt: Diese Männer verkünden das Evangelium, sie erzählen euch von Gott. Ist ja eigentlich keine schlechte Botschaft, aber die macht das unaufhörlich, die nervt Paulus so sehr, dass er irgendwie sagt: Böser Geist, fahr von ihr aus, dann kann sie nicht mehr weissagen. Die war eine Sklavin, ihre Besitzer sind nicht glücklich, die haben richtig viel Geld damit verdient, denn damals war es so, man traf keine großen Entscheidungen, ohne ein Orakel einzuholen. Ja, die Frau, das bedeutet einen vollen Geldbeutel. Und jetzt ist der Geldbeutel in Zukunft leer. Und die Besitzer, die bringen Paulus und Silas vor die Stadtrichter und sagen nicht, die haben uns unsere Einnahmen weggenommen, sondern die sagen: Das sind Juden, die wiegeln das Volk auf. Und da hört die Freude schnell auf, denn es entsteht ein Mob. Und wenn so ein Mob entsteht, man weiß, dann ist mit Gerechtigkeit, wird nicht mehr groß gefragt. Paulus und Silas werden von den Stadtrichtern ohne große Verhandlungen, die werden gar nicht mehr angehört, verurteilt, mit Stöcken geschlagen, ins Gefängnis gebracht, ihre Füße in den Block eingeschlossen, dass sie sich nicht bewegen können. Und dann geschieht das nächste Wunder. Man muss sich vorstellen, mit Füßen im Block, was machen Paulus und Silas um Mitternacht? Die fangen an zu singen. Sie singen Loblieder, obwohl sie eigentlich gefesselt sind und geschlagen wurden, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber sie sind bereit, für Jesus zu leiden und sogar, sie können singen und Gott loben, obwohl ihre Situation so bescheiden ist. Und dann geschieht eben das nächste Wunder. Plötzlich ereignet sich ein Erdbeben. Wer schon mal ein Erdbeben erlebt hat, ich habe eins erlebt in Wuppertal. Da hat nur der Schrank ein bisschen gewackelt, aber da war ich schon erschrocken. Und in Philippi ist es so, das Erdbeben erschüttert das Gefängnis und dann passiert etwas, die Fesseln, die Ketten fallen von ihren Händen und Füßen, dieser Block springt auf. Das macht ein Erdbeben nicht einfach so, also man merkt, das ist ein Wunder, was dort geschieht. Plötzlich sind alle Gefangenen frei und dieser Gefängniswärter, der will sich umbringen, der war früher Soldat vermutlich gewesen, hat ein hohes Pflichtbewusstsein, er weiß, er wird zur Rechenschaft gezogen. Er will sich selber töten und Paulus sagt ihm, du brauchst dich nicht umbringen, es sind noch alle Gefangenen da, die waren selber so erschrocken. Und dann erzählt er dem Gefängniswärter und seiner Familie das Evangelium und der Mann kommt auch zum Glauben. So entsteht die erste Gemeinde in Europa. Lauter Wundergeschichten, eine Dinge, die man nicht erklären kann, aber es geschieht. Und dann schreibt Paulus den Philipperbrief, ungefähr 10 Jahre später. Und interessanterweise ist er schon wieder im Gefängnis, wieder in Ketten, wieder für Jesus im Gefängnis. Und der Philipperbrief, obwohl Paulus in Ketten ist, diesmal singt er nicht, aber er schreibt den Brief voller Freude, der Philipperbrief. 16 Mal spricht er von der Freude in Christus, die er hat, aus dem Gefängnis raus. Und darum haben wir diese Predigtreihe, die heute startet, im Philipperbrief genannt, Leben satt. Manche denken, Christsein ist traurig, deprimierend, man darf nichts mehr. Paulus schreibt was ganz anderes. Der schreibt, ich habe ein Leben der Fülle. Mein Leben ist satt in Christus. Und heute starten wir mit Philipper 1, 1 bis 11. Die Freude an der Gemeinschaft. Ich lese den Text einmal vor, ihr könnt hier mitlesen. Da heißt es, Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. An alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, das ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr alle habt zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer noch größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Jesus Christus wachsen zur Ehre und zum Lob Gottes. Wir werden den Text wie meistens in 3 Punkten anschauen. Den ersten habe ich übernannt, der Ursprung der Gemeinschaft Gnade. Also Paulus beginnt mit einer interessanten Selbstbezeichnung. Manchmal schreibt er Apostel Christi, diesmal schreibt er Sklave, Diener Christi Jesu. Wenn er Sklave Brei schreibt, dann schreibt er eben über ein klares Herrschaftsverhältnis. Er weiß, ich bin Diener, Gott ist Herr. Ich ordne meinem Willen Gott unter. Ich frage in dem, was mich als Christ ausmacht, was mein Herr zu sagen hat. Und das ist, glaube ich, für alle Christen eine gute Einleitung, vielleicht morgens zu beten, Herr, was ist dein Plan für mein Leben, was möchtest du heute mit mir tun? Also das ist das Selbstverständnis von Paulus. Er stellt sich nicht auf so ein Podest, sondern sagt, ich bin Diener Christi, ganz abhängig von meinem Herrn. Und dann grüßt er alle Heiligen in Christus Jesus. Wenn wir an Heilige denken, dann denkt man oft, geprägt von der katholischen Kirche, an Menschen, die irgendwas ganz Besonderes vollbracht haben mögen und die schon tot sind. Beide Dinge treffen uns vielleicht auf uns nicht zu. Ich weiß nicht, ob wir Leute sind, die irgendwas Ungewöhnliches, Großes tun wollen. Und die wenigsten von uns wollen schon tot sein, um heilig zu sein, vermute ich. Das meint Paulus aber gar nicht. Wenn er über Heilige spricht, dann sind das ganz gewöhnliche Menschen. Ganz gewöhnliche Menschen, Menschen wie du und ich, ein Heiliger, das beschreibt er nochmal, wir lesen es nochmal hier, und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören. Also Christus macht Menschen zu Heiligen. Wenn du mit Jesus lebst, wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, dann bist du ein Heiliger, eine Heilige. Und das griechische Wort bedeutet, wir sind ausgesondert für die Ziele und Pläne Gottes. Ein kleiner Junge wurde mal gefragt, was ein Heiliger ist. Der hat einen Moment überlegt und hat gesagt, ein Heiliger ist jemand, der das Licht Gottes durch sein Leben scheinen lässt. Das finde ich eine schöne Beschreibung für einen Heiligen. Es kommt von Jesus und ich gebe nur weiter, was ich empfangen habe. Und dann kommt der Gruß, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Also beides kommt aus der gleichen Quelle, aus der Beziehung zu Jesus. Und jetzt springe ich ein Stück zu Vers 7. Da schreibt nämlich Paulus, er habe die Philipper im Herzen und dann heißt es da, ihr alle habt zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Da steht, sie sind Mitteilhaber der Gnade. Das verbindende Element christlicher Gemeinschaft ist eben gemeinsam erlebte Gnade. Das macht Christen gleich. Wir alle leben aus der gleichen Quelle. Lydia, die wohlhabende Purpurhändlerin, der Gefängniswärter, dann gab es später in der Gemeinde Philippi Sklaven und freie Menschen. Es gab Römer und Nichtrömer und das verbindende Element war, dass alle Gnade aus der Gnade Christi lebten. Durch die Gnade Christi sitzen diese verschiedenen Menschen an einem Tisch. Sie essen miteinander, sie feiern Abendmahl miteinander, wie wir heute auch. Sie nennen sich Brüder und Schwestern. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, aber in der damaligen Zeit hatte das eine unwahrscheinliche Sprengkraft, dass freie Menschen und Sklaven in einer Gemeinde waren, den gleichen Herrn dienten, dass manche sich über Christen lächerlich machten, dass die Sklaven aufnahmen und dass Sklaven dabei sein durften. Die gehörten zusammen, weil die Gnade sie zusammengebracht hat. John Stott hat einmal dazu geschrieben, die Gemeinde ist die einzige Gemeinschaft der Welt, deren Mitglieder nicht deshalb zusammengehören, weil sie sich gegenseitig ausgesucht haben, sondern weil Christus sie erwählt hat. Ein Verein gründet ein Mensch. Die Gemeinde, die große Gemeinde, die gründet Jesus. Und Jesus stellt Menschen zusammen und manchmal sehr verschiedene Menschen. Schaut euch mal um, ihr dürft es jetzt, guckt mal so um euch herum, wer da sitzt. Traut man sich vielleicht sonst nicht. Schaut euch mal die Pappenheimer genau an, die hier sind. Und es ist ungewöhnlich, wer in so einer Gemeinde sitzt. Da ist der eine Handwerker, der andere ist Akademikerin. Der eine liebt Schalke, der andere Dortmund. Die sitzen in einem Raum. Der eine ist 18, die andere ist vielleicht 83. Manche sind hier geboren, manche kommen aus einem anderen Land. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte. Und Jesus packt diese Menschen alle zusammen in eine Gemeinde und sagt, was euch eint, ist die Gnade, die ihr gemeinsam erlebt. Matthew Henry, ein alter Bibelkommentator, hat dazu geschrieben, die Gnade richtet keine Schutzmauern auf, sie reißt die Mauern nieder, die Menschen getrennt haben und baut daraus ein Altar für Gott. Weil es ein Wunder ist, wenn so verschiedene Menschen von Gott zusammengefügt werden, die so verschiedene Interessen haben, das kann nur funktionieren, weil der eine Herr das so gewollt hat. Gemeinschaft in der Gemeinde beginnt nicht, dass wir uns untereinander sympathisch finden müssen. Es schadet nicht, wenn man die Leute mag, ne? Nicht falsch verstehen. Aber sie beginnt nicht mit Sympathie, sondern sie beginnt, weil Jesus gesagt hat, ihr seid Brüder und Schwestern. Und wer Familie hat, weiß, da ist auch nicht immer alles eitel Sonnenschein. Da gibt es manchmal auch ein Durcheinander und Schwierigkeiten. Gemeinde beginnt, dass man erkennt, ich bin ein Sünder, der Gnade braucht und du bist auch ein Sünder, der Gnade braucht. Wir leben von der gleichen Substanz, von der gleichen Quelle. Chuck Swindoll erzählt mal eine Geschichte. Er kommt in eine Gemeinde und sieht zwei Männer, die sich fröhlich unterhalten, die in einem netten Gespräch sind. Im Verlauf seines Besuchs dort erfährt er, dass der eine Mann Richter ist und der andere Mann früher im Gefängnis saß, weil er was Schlimmes begangen hat und der Richter derjenige war, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Im Gefängnis wird dieser Mann Christ, er kommt zum Glauben, ist so ein Gefängnisdienst, ein christlichen Dienst. Als er aus dem Gefängnis rauskommt, sucht er eine Gemeinde und landet in der, wo der Richter ist, der ihn verurteilt hat. Und dann auf die Frage, wie sie sonntags nebeneinander sitzen können mit diesen Geschichten, sagt der Richter lächelnd, am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben. Hier gibt es keinen Richter und keinen Angeklagten mehr, hier gibt es nur Begnadigte. Am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben, da sind wir gleich. Da gibt es keine Besseren und keine Schlechteren. Wenn man das vergisst, dass wir Begnadigte sind, dann wird Gemeinde zum Club der Exklusiven, der besonderen Leute. Ein Club für Perfekte. Dann vergleicht man sich miteinander und fragt, passt der überhaupt zu uns? Der ist so komisch oder die ist so anders. Wenn Gnade das Fundament der Gemeinde ist, dann ist die Argumentation anders. Dann sage ich, Gott hat mich angenommen. Wie könnte ich dich nicht annehmen? Der ist ja auch dein Herr. Gemeinschaft und Gemeinde steht und fällt mit der Gnade. Denn wer Gnade versteht, der kann anderen vergeben, weil er selber Gnade erlebt hat. Wer Gnade versteht, kann dem anderen Raum zum Anderssein geben und zum Wachsen. Wer Gnade versteht, der freut sich an der Gemeinschaft, weil Gott was Besonderes geschaffen hat. Ein guter Tipp, also die Brillenträger müssen das automatisch machen, alle, die keine Brille haben. Wenn ihr in die Gemeinde kommt, zieht euch bewusst die Brille der Gnade an und schaut durch diese Brille die Menschen an, die dort sitzen. Wir haben manchmal die Brille der Verurteilung, der Kritik oder was anderes auf. In der Gemeinde sind wir aufgefordert, die Brille der Gnade zu tragen und durch die zu gucken. Und das gibt einen anderen Blick auf die Menschen, die da sind. Das Zweite, was wir in dem Text hören, der Beweis der Gemeinschaft, Partnerschaft. Also ich bin ein Mensch, der gerne mit anderen Menschen feiert. Ich esse gerne. Man sieht das auch und man merkt das auch, wenn ich zum Essen eingeladen bin. Ich kann auch schlecht nicht essen. Ne? Also einfach so da. Aber das ist mein Problem. Ihr habt vielleicht andere. Ne? Und das ist ja schön. Aber wenn Paulus von Gemeinschaft spricht, dann meint er nicht nur miteinander essen. Ne? Damit mag das vielleicht mal anfangen. Aber Gemeinschaft ist mehr als eine schöne Zeit miteinander verbringen. Paulus spricht davon, Anteil haben bedeutet Gemeinschaft. Gemeinsam tragen, miteinander investieren, Partner sein. Und das wird bei Paulus in der Gemeinde sichtbar. Einmal bei Paulus. Paulus dient nämlich der Gemeinde. Da steht, ich hab euch im Herzen und im Sinn. Ich bete für euch. Wisst ihr, man kann viel über Gemeinde reden, viel über Konzepte, die mögen alle nicht schlecht sein. Die tiefste Gemeinschaft ist, wenn jemand für dich betet. Und Paulus kann das sagen, ich bete für euch, ich trage euch in meinen Gebeten, in meinem Herzen. Und das tut Paulus gerne. Er dient ihnen natürlich auch mit dem Wort. Das Zweite, die Gemeinde dient aber auch Paulus und dient auch mit Paulus. Einmal weiterklicken, da heißt es vom ersten Tag an bis heute. Also erstmal diesen Vers, ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Jetzt nochmal einmal weiterklicken. Vom ersten Tag an bis heute. Die Gemeinde in Philippi hat Paulus unterstützt vom Anfang an, ohne dass sie wusste, ob Paulus irgendwann erfolgreich sein wird, wie das mit Paulus weitergeht. Sie haben gesagt, das ist unser Vater in Christus, wir tragen ihn mit, wir unterstützen ihn. Die wollten nicht erst einen Erfolgsbericht haben, um zu sagen, so, jetzt können wir dich unterstützen. Wir haben Anna jetzt rausgesandt nach Peru. Wir kennen Anna, das war da ein bisschen leichter. Aber ich hoffe, wir unterstützen Anna jetzt schon finanziell und mit Gebeten, ohne dass sie beweisen muss, dass sie wirklich Spanisch lernt und da gut zurechtkommt. Die Gemeinde, die unterstützt Paulus mit Vorschuss sozusagen. Und das tun sie gerne. Vielleicht braucht jemand in deinem Umfeld das Vertrauen, dass du ihm Vorschussvertrauen gibst, bevor er sich beweisen muss. Das Zweite, sie sind Partner am Evangelium. Das steht da wirklich, Partnerschaft, Partner am Evangelium. Das klingt fast geschäftlich. Und genau das meint Paulus sogar. Das ist das Interessante. Stellt euch mal vor, ihr kommt zu einem Bahnhof hier in Münster. Da ist so eine Wartebank, wo die Leute sitzen, warten auf den Zug, der meistens nicht pünktlich ist. Ihr wartet also da. Und dann sitzen die Leute eng wie Hühner auf einer Stange. Zwei nebeneinander, ganz eng. Die sitzen zwar eng, aber die mögen sich gar nicht kennen. Die werden sich vielleicht auch nie mehr begegnen. Die sind zwar eng, aber sie haben keine wirkliche Gemeinschaft. Und vielleicht seht ihr dann, wenn ihr mal hier durch den Ortsteil lauft und lauft an der Freiwilligen Feuerwehr vorbei, seht da vier Feuerwehrleute, die sich vielleicht noch nicht so lange kennen, weil die Gruppe vielleicht neu ist. Aber wenn es brennt, dann gehen die zusammen los und sind enger als die zwei, die auf der Bank beim Bahnhof saßen, weil sie einen gemeinsamen Auftrag haben, ein gemeinsames Ziel. Und die vertrauen sich sogar an, sich selber, ihr Leben. So intensiv sind sie mit dem Auftrag verbunden. Also nochmal, welche Gruppe hat die tiefere Gemeinschaft? Natürlich die, die eine gemeinsame Aufgabe haben. Und genau das meint Paulus. Ihr habt einen gemeinsamen Auftrag, den ihr lebt. Ihr brennt für das Evangelium mit mir. Wir verfolgen das gleiche Ziel. Und weil die das gleiche Ziel verfolgen, sind die nah zusammen. Also Gemeinschaft entsteht nicht nur durch einen schönen Grillabend, sondern vor allem durch eine gemeinsame Aufgabe, die man hat. Und als Gemeinde haben wir das gemeinsame Ziel, Christus zu den Menschen zu bringen. Da heißt es noch weiter, sie beten für den Dienst des Paulus. Paulus betet nicht für sie, nicht nur für sie, die Gemeinde betet auch für Paulus und trägt ihn mit in seinem Dienst. Ich habe vor Jahren schon mal das Beispiel erzählt von Spurgeon, der Besuch bekommt von irgendwelchen Studenten. Sie fragen ihn nach dem Geheimnis seines Dienstes und er sagt, kommt mal mit in den Keller, da wundern sie sich schon. Und sagt, ich zeige euch mal den Heizungsraum, den Boiling Room. Und in diesem Boiling Room sitzen 100 Menschen und beten für den Gottesdienst, der parallel stattfindet. Er sagt später, my people pray for me, meine Leute beten für mich. Das ist das Geheimnis seines Dienstes, dass Menschen ihn im Dienst tragen. Und das sagt Spurgeon in einer Zeit, in der die Dampfmaschinen sozusagen Europa eroberten. Ohne Dampf ging nichts. Und er sagt, ohne die Christen, die für mich beten, diesen Dampf, ist mein Dienst umsonst. Und ein letztes tun die Philipper noch für ihn. Sie unterstützen ihn mit Spenden. Die einzige Gemeinde, die Paulus finanziell unterstützen durften, warum auch immer, sind die Philipper. Die sind die einzige Gemeinde, die das auf dem Herzen hat und ihn finanziell trägt. Wie sieht das bei uns aus? Was macht unsere Gemeinde eigentlich aus? Sind es Programme, Musik, Veranstaltungen? Paulus würde fragen, seid ihr Partner am Evangelium? Sind wir Teil des gleichen Auftrages? Das ist das, um was es geht. Freuen wir uns darüber, wenn Menschen Christus kennenlernen, beten wir füreinander, tragen wir einander. Investieren wir unsere Zeit, unsere Gaben und unsere Kraft für Gottes Reich. Nochmal Spurgeon, der wird einmal in einer seiner Predigten gefragt über den Philipperbrief. Hat einmal gesagt zu dieser Stelle, manche Gemeindemitglieder tragen die Gemeinde wie ein Manteltuch, hat er gesagt. Sie hängen sich hinein und lassen sich tragen. Aber die Philipper trugen die Last gemeinsam mit Paulus. Sie waren keine Zuschauer im Theater des Glaubens, sondern Mitstreiter auf dem Schlachtfeld. Das meint er also, gemeinsam am gleichen Ziel arbeiten. Also nochmal zum Schluss des Punktes, bist du Partner am Evangelium oder Zuschauer? Wenn wir Zuschauer sind, dann sei damit nicht zufrieden. Jesus hat viel mehr für dich, als nur zuzuschauen. Der möchte, dass wir uns beteiligen und gemeinsam mit anderen Gottes Reich bauen. Der dritte und letzte Gedanke, der Ausblick der Gemeinschaft, der Tag Christi. Der Philipperbrief, der ist nicht nur voller Freude, sondern ist auch voller Hoffnung. Zweimal in dem kurzen Text spricht Paulus vom Tag Christi, der kommen wird. Und er meint also den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und er sagt, eigentlich alles bewegt sich auf diesen Tag zu, auf die Wiederkunft Christi. Wenn wir als Christen das wirklich verstehen, dann bekommt unser Leben eine andere Perspektive. Dann leben wir nämlich nicht nur für das, was jetzt ist, sondern wir wissen, wir leben auf das Ziel zu, unser Herr kommt. Wir Christen haben eine lebendige Hoffnung. Und jemand hat das meiner Predigt so schön gesagt, dieses Wort lebendig, dieses Adjektiv, ist der riesige Unterschied. Es gibt kleine Hoffnung, nicht tragende Hoffnung, enttäuschte Hoffnung, große Hoffnung. Aber ihr sagt, Christen haben eine lebendige Hoffnung, weil unser Herr lebt und wiederkommt. Der Tag Christi, das ist unser Horizont, auf den leben wir zu. Wir leben nicht nur für heute, also nicht nur für einen Sonntag, sondern auch nicht für unsere Programme, sondern darauf hin, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird. Und bis dahin darf wachsen, was wir tun, was wir einbringen, wie wir uns entwickeln. Und nichts davon ist umsonst, weil es läuft ja auf ein Ziel zu, das noch nicht da ist. Und Paulus beschreibt diesen Abschnitt mit einer Zusage, einem Gebet und der Frucht eines solchen Lebens. Die große Zusage, jetzt vorweg, Spoiler, wenn es ein Bibelvers in der Bibel gibt, ich sage unter den Top 10, ich will mich nicht auf einen festlegen, aber wenn es so 10 Bibelverse gibt in der Bibel, die man kennen sollte, jetzt kommt einer, von dem ich meine, den dürfte jeder Christ auswendig lernen oder sich irgendwo hinhängen oder die Karte in die Bibel legen, damit man ihn findet, wenn man ihn sucht, weil das so ein Vers ist, der Hoffnung gibt und Zuversicht gibt. Nämlich Philipper 1, Vers 6, hier, ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Was für ein Satz. Da steht, Gott hinterlässt keine halbfertigen Werke. Da steht, wenn Gott einen Menschen rettet, dann begleitet er ihn auch und lässt ihn nicht alleine. Wenn Gott eine Gemeinde baut, dann trägt er sie auch und lässt sie nicht alleine. Wenn Gott ein Werk beginnt, dann bringt das auch ans Ziel. Der Vers sagt nicht, dass Christen nie stolpern, dass das Leben immer schön und glücklich wird. Das steht da nicht. Es bedeutet auch nicht, dass Gemeinden keine Krisen haben werden. Denn Paulus schreibt im Philipperbrief später, dass es auch eine Krise gab. Er muss zwei Frauen ermahnen, die miteinander zerstritten sind, miteinander aufeinander zuzugehen. Was Paulus meint, ist, dass wir, wenn einmal weiterklickt, das Bild fand ich sehr schön, wenn man so eine Baustelle sieht, wo jemand ein Haus baut und das Haus nicht fertig ist, das sieht immer chaotisch aus. Wer mal auf einer Baustelle gelebt hat, das ist nicht schön. Da sind vielleicht noch keine Fenster drin, keine Türen, vielleicht sind die Kabel noch nicht richtig verlegt, es ist furchtbar dreckig, es ist laut. Und wenn jemand da vorbeigeht, sagt, was für ein hässliches Haus vielleicht. Das zeugt von Unverstand, denn der Bauleiter, der das Haus baut, der sieht was ganz anderes, der hat einen Plan und der sieht, was am Ende von wird und sagt, warte ab, es ist ja noch nicht fertig. Du triffst viel zu früh sozusagen ein Urteil. Und das meint Paulus. Paulus wird nicht mutlos, wenn er Gemeinde anschaut, auch wenn es manchmal aussieht wie auf einer Baustelle, manchmal auch zugeht wie auf der Baustelle. Da wird Paulus nicht mutlos, weil er weiß, Gott ist der Bauleiter und der weiß, was am Ende rauskommt. Wie das Spurgeon, der hat dazu geschrieben, wenn Gott ein Werk beginnt, legt er nie den Hammer aus der Hand, bis der letzte Schlag getan ist. Das gilt für dich ganz persönlich, das gilt für die Gemeinde, das gilt für die weltweite Kirche. Und ich finde das sehr tröstlich. Manchmal sieht man sein Leben, denkt selbst und denkt manchmal, mein Leben sieht aus wie eine Baustelle. sieht aus wie ein Rohbau, da ist so viel kaputt oder nicht fertig. Man sieht dann nur seine Schwächen, man sieht seine Rückschläge, man sieht die ungelösten Fragen, die alten Muster, den Zweifel und denkt, was soll mit mir werden? Man verzweifelt manchmal an sich selber, dass man denkt, ich kriege mein Leben nicht so geregelt, wie ich mir das wünsche. Und wisst ihr, das stimmt, wenn wir nur auf uns selber schauen, dann passiert genau das. Dann kann man manchmal nur noch verzweifeln an sich selbst. Und wenn man nur noch auf die Fehler der anderen schaut, das ist noch einfacher, dann sieht man auch nur noch Fehler und nur noch das Negative. Philipper 1, Vers 6 lädt ein, umzudenken. Umzudenken und nicht das zu sehen, was ich sehe, sondern das, was Gott sieht, was der Bauleiter sieht. Dass Gott dir heute zusagt, du, ich bin mit dir noch nicht fertig. Die Baustellen, die du da in deinem Leben hast, ich hab das im Überblick. Ich bringe dich ans Ziel. Gott ist auch mit uns als Gemeinde nicht fertig. Die Kirche ist nicht perfekt. Sie wird, solange sie hier auf Erden ist, auch nicht perfekt sein, weil du und ich drin sind, kann schon nicht funktionieren. Ne, das geht nicht. Sie wird erst fertig sein, wenn Christus wiederkommt. Aber sie ist die Braut Christi und Jesus wird seine Braut vollenden. Das nächste, sein Gebet für die Gemeinde. Wir lesen einmal, was er bittet, 9 und 10, Verse 9 und 10. Und das ist es, worum ich bete, eure Liebe soll immer noch größer werden, immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Oder wie Luther übersetzt, was das Beste ist, sollen sie prüfen können. Es geht erstmal um das Prüfen, um erkennen zu können, was gut, besser und das Beste ist. Ist es gut, wenn man das Echte kennt? Das wäre das Erste. Es geht um das Prüfen des Echten. Habe ich das hingeschrieben? Klick mal weiter. Mach einmal weiter. Nee, habe ich nicht. Egal. Es geht um das Prüfen des Echten. Ich habe ein interessantes Bild gelesen. Wenn die Deutsche Zentralbank ist die Bank der Banken in Deutschland. Wenn Banken Geld brauchen, gehen sie zur Zentralbank. Und die regelt den ganzen Bankenverkehr. Über den Banken steht die Zentralbank. Die Zentralbank ist auch zuständig für Falschgeld, das zu erkennen, also nicht erst herzustellen, sondern zu erkennen. Und ich habe gelesen, Prüfer, wie die lernen, Falschgeld zu erkennen, das fand ich total klasse. Die trainieren nicht in erster Linie mit gefälschten Geldscheinen, mit den verschiedenen Modellen und Varianten, die es gibt, sondern die beschäftigen sich über Wochen und Monate mit echten Geldscheinen. So intensiv, dass wenn sie die echten Geldscheine so im Kopf haben, dass sofort jede Abweichung auffällt, weil sie das Original kennen. Denn sie beschäftigen sich mit dem Original, mit dem Echten. Und darum können sie das Unechte erkennen. Und das ist das, was Paulus den Philippern rät. Er sagt, beschäftigt euch nicht mit Falschem, mit Irrlehren oder anderen, um die beurteilen, beschäftigt euch mit dem Wahren. Also nimm das mit für diese Woche, nicht ein Buch zu lesen über Theologie oder ein Buch über irgendwelche Lehren, die es gibt, sondern in der Bibel selbst zu lesen, das Echte zu lesen. Wer sich im Echten gut auskennt, kann das Falsche besser erkennen. Das meint Paulus. Bleibt am Wort, an der Lehre, die ihr kennt, um das Echte vom Falschen trennen zu können. Und manchmal, wenn man das kann, dann kann man auch unterscheiden, was das Bessere und das Schlechtere ist. Denn das Gute ist manchmal der Feind des Besseren. Viele Entscheidungen im Leben sind gar nicht zwischen falsch und wahr, sondern zwischen gut und besser. Und wir Christen sind da auch in der Gefahr, dass man in diese sehr schnell mit dem Guten zufrieden ist. Ich möchte mal sagen, ein reifer Christ fragt nicht zuerst, was habe ich davon, was ist erlaubt, darf ich das, sondern er fragt, dient das, was ich tun will, Gott meinem Leben? Die Frage ist umgekehrt, was ist das Bessere für mein Leben? Bringt mich das näher zu Jesus? Was fördert die Gemeinde, was ehrt Gott? Den letzten von diesen Gedanken, die Frucht eines solchen Lebens, Paulus schreibt, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Lauter meint innere Reinheit Unanstößig meint das äußere Zeugnis, beides gehört zusammen, das Innere wie das Äußere. Der Glaube, der nach innen ehrlich ist, wird auch nach außen erkennbar sein. Aber Paulus sagt, das kommt nicht durch eigene Anstrengungen, man kann sich das Frucht nicht erzwingen, sondern sie kommt durch Jesus Christus. Bleibt in mir, sagt Jesus, so werdet ihr viel Frucht bringen. Und das Ziel dieser Frucht, so endet Paulus diesen Vers, ist nicht Selbstverwirklichung, dass ich selber gut dastehe, sondern es geschieht zur Ehre und zum Lob Gottes. Es geht also nicht um mein Ansehen, sondern um Gottes Ehre. Manchmal beginnt das schon, wie wir Dinge formulieren. Die sind jetzt theologisch nicht unbedingt falsch, aber sauberer wäre, wenn man manchmal Dinge umformulieren würde. Wir sagen manchmal, wenn man gefragt wird, warum kommst du in den Himmel? Weil ich an Jesus glaube, weil ich Jesus vertraue, weil ich mich an ihn klammere. Das ist ja nicht falsch. Korrekter auch für unser Denken wäre manchmal, wenn wir es anders formulieren würden und so auch im Kopf haben, ne, dass wir sagen, ich komme in den Himmel, weil Jesus für mich gestorben ist. Weil Jesus den Preis bezahlt hat. Weil er vollendet, was er begonnen hat. Na, dann ist Jesus das Subjekt und nicht mehr ich. Das ist eine harte Botschaft in unserer Zeit heute. Es geht nicht um dich und es geht auch nicht um mich. Das hören wir nicht gerne. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Sondern es geht immer um Jesus und dann um dich und mich. Immer um Jesus. Nicht damit Menschen sagen, was für eine tolle Gemeinde, was für ein toller Christ, sondern damit Menschen sagen, was für ein großer Christus. Ich fasse zusammen, wir haben heute über die Freude an der Gemeinschaft gesprochen. Es ging als erstes um den Ursprung der Gemeinschaft. Ich habe gesagt, die gemeinsam erlebte Gnade am Boden des Kreuzes, das ist eben, da sind wir alle gleich. Schenke Gott, dass wir das nie vergessen. Als zweites habe ich über den Beweis echter Gemeinschaft gesprochen und habe deutlich gemacht, es geht um das gemeinsame Dranbleiben an einem Auftrag. Und ich wünsche, dass wir als Gemeinde wirklich an diesem Auftrag zusammen dranbleiben, uns nicht ins Manteltuch hängen, wie Spurgeon gesagt hat, sondern mitstreiten. Und das Dritte, wir sprachen über den Ausblick der Gemeinschaft, die Hoffnung auf den Tag Christi Jesu. Und da möchte ich einstimmen mit dem Satz, den Christen schon seit Ewigkeiten sprechen, Maranatha, unser Herr, komme bald. Und zum Abschluss nochmal das Bibelwort, das wir uns hoffentlich einprägen oder das uns begleiten darf. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Was für eine Gnade. Danke, Jesus. Wir beten. Herr, ich danke dir für diesen Text, der uns Mut macht zur Freude an der Gemeinschaft. Herr, danke, dass wir alle aus der gleichen Gnade leben und gib, dass uns das als Gemeinde auch prägt, dass wir das immer wieder so sehen, dass wir nicht besser sind als andere, sondern dass wir alle den gleichen Grund haben, den gleichen Ursprung, deine Gnade. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken, dass du uns alle gerettet hast, ohne Verdienst, sondern durch den Glauben an dich. Und ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in einen gemeinsamen Auftrag. Gemeinschaft ist eben mehr als nur Geselligkeit, was auch schön ist. Gemeinschaft ist vor allem gemeinsam ein Ziel verfolgen, am Evangelium mitzuwirken. Und gib, dass wir als Gemeinde in diesem Sinne eines Sinnes sind. Dass wir das nicht vergessen, dass wir für dich unterwegs sind, dass du uns als Mitstreiter gebrauchst, damit Menschen dich kennenlernen, Gemeinde wächst, dein Reich gebaut wird. Und danke, Herr, dass du es bist, der das tut. Und wir danken dir auch für den Ausblick, den wir mitbekommen haben. Herr, dass du den Hammer nicht aus der Hand legst, bis das Werk vollendet ist, in meinem Leben, in unserem Leben und im Leben der Gemeinde. Darum wollen wir dir von Herzen danken, dich loben und preisen und dich einladen, auch nachher beim Abendmahl, dass du uns ganz nah kommst. Du hast es versprochen. Wir wollen dir die Ehre geben. Amen. Und jetzt wollen wir ein englisches Lied singen. Lass von uns